sei mit euch und Friede. Von dem, der da war und der da ist und der da sein wird, in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, das Wort, das wir als Predigttext für den heutigen Sonntag hören wollen, ist aufgeschrieben im Lukas-Evangelium im 24. Kapitel. Wir hören die Verse 36 bis 45. Als sie aber davon redeten, trat er selbst, Jesus, mitten unter sie und sprach zu ihnen: Friede mit euch. Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sähen einen Geist. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so erschrocken? Und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Seht meine Hände und meine Füße, ich bin es selber. Fasst mich an und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und Füße. Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen: Habt ihr hier etwas zu essen? Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor. Und er nahm es und aß vor ihnen. Er sprach aber zu ihnen: Das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden. Amen. Wir wollen beten. Herr, wir wollen dich loben und preisen dafür, dass du uns dieses heilige und lebendige Wort schenkst für diesen Ostersonntag, mit dem du uns im Glauben stärken willst und unsere Zweifel beseitigen möchtest. Das kann aber nur gelingen, Herr, wenn du diese Predigt selber segnest. Und so wollen wir dich bitten, dich, den allmächtigen und auferstandenen Gott, dass du das Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen segnen wollest. Pfarrer und Pastoren hat ein großes Problem. Dieses Problem besteht darin, dass uns nicht geglaubt wird, dass gezweifelt wird. Man glaubt uns einfach nicht das, was wir sonntags verkündigen, auch wenn das schriftgemäß und wahrheitsgemäß ist. Ich rede jetzt nicht über die Pfarrer, die gar nicht wiedergeboren sind und das Wort nicht richtig ausdenken. Nein, ich rede von den Pfarrern, die wirklich treu beim Wort sind, die zwar auch Sünder sind, aber man glaubt ihnen nicht. Luther wusste davon zu berichten. 1530, da hat er die Nase voll bis oben hin, dass seiner Predigt, und er war ja nur ein vollmächtiger Prediger, dass seiner Predigt kein Glauben geschenkt wird, da tritt er in einen Predigtstreit. Da hinten sitzt der Bernd Bierbaum, der ist ein ganz langer Fahnsmann für unseren Herrn gewesen, 40 Jahre lang. Die haben ihm auch nicht geglaubt in Epiphanias, und zwar nicht so, wie sollten, und mir glaubt ihr auch nicht. Weil wenn ihr mir glauben würdet mit der Verkündigung des Wortes, dann sähe euer Leben anders aus. Wenn das alles wirklich in eurem Leben Frucht bringen würde, zu 100%, und ihr nicht zweifeln würdet, dann würdet ihr anders leben, als ihr lebt. Und ich schließe mich ausdrücklich damit ein. Auch ich schenke manchmal mein eigenes, das heißt manchmal meistens meinen eigenen Erkenntnissen nicht diesen Glauben, den sollte, sondern ich zweifle. Ich habe mich gefragt in der Vorbereitung auf diese Predigt, woran liegt das denn? Vielleicht liegt es ja an uns Theologen, an dieser Berufsgruppe, die immer auf die eine oder dieselbe Weise spricht. Vielleicht sollten wir mal sprechen wie eine Berufsgruppe, denen die Leute alle glauben. Wem glauben wir alle? Nun, den Ärzten. Wer zum Arzt kommt, Was die einem erzählen, da hören wir so genau zu. Und wenn die einem aufschreiben, was man zu machen hat und welche Medikamente zu nehmen, also das ziehen wir hundertprozentig durch. Den Ärzten wird geglaubt, den Theologen nicht. Deshalb wollen wir heute Morgen eine medizinisch-theologische Untersuchung anstellen zu diesem Text. Wir wollen einmal rangehen, wie ein Arzt an einen Patienten rangeht, den er untersucht. Und als erstes wollen wir die Diagnose zu diesem Text erstellen. Wir alle zusammen wollen eine Diagnose erstellen. Und die Diagnose, die ist ganz eindeutig. Hier in dem Text geht es um Zweifel. Das ist die Diagnose. Lesen wir schon in den ersten Versen, Vers 37 und 38, dürft ihr nochmal mitlesen. Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sehen einen Geist. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Jesus ist ja der Arzt, der sieht in ihr Herz und er weiß, wie es bei ihnen aussieht. Dass da gar kein Glauben ist, sondern dass die Zweifel. Die zweifeln hier, diese Jünger, die da beisammen sind. Das sind nicht irgendwelche, das sind die Topstars des Glaubens. Das sind diejenigen, mit denen unsere Kirchengeschichte losgegangen ist. Das sind Zweifelnde. Das ist die Diagnose. Aber das ist nicht nur die Diagnose hier, sondern in allen Ostergeschichten lesen wir das, dass Menschen zweifeln. Petrus glaubt das erst nicht. Selbst als er das leere Grab sieht, glaubt er es noch nicht. Der ungläubige Thomas, wir haben es eben gehört nochmal im Evangelium, glaubt es nicht. Und er fordert erst die Hände in die Male zu legen. Nicht dann könnte er es glauben. Und Jesus ruft ihn da zum Glauben auf, weg vom Zweifel hin zum Glauben. Die Emmaus-Jünger, das ist die Geschichte, die unmittelbar hier davor steht, die gehen aus Jerusalem weg und da kommt Jesus zu ihnen. Er geht mit ihnen ein Stück. Dann sagen sie, die haben uns erschreckt, die Frauen, mit der Botschaft, dass Christus auferstanden ist und erkennen nicht, dass der Herr ist. Zweifelnde Menschen überall in den Ostergeschichten. Und übrigens nicht nur da. Auch die Männer und Frauen des Alten Testamentes im Alten Bund haben immer wieder gezweifelt. Das Volk Israel als Ganzes. Der große Mose, so viel durch Gottes Gnade tun konnte, hat gezweifelt. Haderwasser, da schlägt er nicht einmal mit dem Stock, sondern weil er denkt, vielleicht ein zweites Mal und darf deshalb nicht ins gelobte Land einziehen. Oder denken wir an Petrus auf dem See. Solange er auf Jesus guckt, da kann er auf dem Wasser gehen. Aber als er auf die Wellen und das Meer schaut, nicht auf den Wind, da geht er unter. Überall in der Bibel der Zweifel, nicht der Glaube, sondern die Menschen wenden sich vom Glauben an Gott ab zum Zweifel. Das ist die Diagnose und die Bibel ruft uns immer wieder dazu auf, vom Zweifel zu lassen. Sie diagnostiziert den Zweifel immer wieder und ruft uns auf, den zu vertreiben. Philipperbrief, tut alles ohne Murren und Zweifel. Jesus, Matthäus 21, alles, was ihr bittet, wenn ihr glaubt und nicht zweifelt, wird der Herr euch geben. Jakobusbrief, wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben wird. Der Hauptfeind des Glaubens ist der Zweifel. Das ist das größte Problem der Christenheit, dass der Widersacher mit seiner todbringenden Saat des Zweifels umhergeht und dass wir ihm willfährig unser Ackerfeld des Lebens darbieten und dass sein Samen in unserem Leben Frucht bringt. Dass da der Glaube gelegt ist durch Jesus Christus im Heiligen Geist, aber dass der Widersacher immer wieder den Zweifel streut und wir lassen es aufgehen. Und wie gesagt, das ist nicht nur ein allgemeines Problem der Jünger, der Männer der Bibel oder der Christenheit insgesamt. Nein, das ist dein Problem. Ich rede jetzt mal wie der Arzt. Krebs ist eine Krankheit, die kennen wir alle. Die wird dann zum Problem, wenn wir die selber haben oder meine Ehefrau. Und das muss uns klar sein, wir alle, wie wir hier sind, sind betroffen vom Zweifel. Mag vielleicht den einen oder anderen geben, der sich es nicht eingesteht, aber ich will es euch als Pastor eurer Gemeinde bezeugen. Auch ich zweifle manchmal. Das ist nicht so, als ob ich nur gehen würde von einer Höhe, sondern natürlich weiß ich, dass der Herr lebt. Und trotzdem weiß ich auch, dass der Widersacher immer wieder an mir kämpft und arbeitet. Der Zweifel ist etwas, mit dem der Teufel uns versucht, vom Glauben von Jesus wegzubringen. Und es ist wichtig, dass wir darum wissen, dass wir diese Diagnose anstellen oder ehrlich zueinander sind. Weil wenn wir es nicht sind, dann wächst der Zweifel immer mehr. Und wenn wir uns nicht um den Zweifel kümmern, dann ist das nochmal wie mit dem Moos in meinem Garten. Wenn ich das ignoriere und denke, da ist ja gar kein Moos, das wächst ja dann weiter, nicht? Dann wächst das und wuchert alles zu. Aber wenn man weiß, da ist Moos und da muss ich mich jetzt drum kümmern, etwas tun. Dann kommen eben auch wieder die randscheinenden Steine zum Vorschein. Dann kann der Glauben letztlich auch stattfinden. Aber das muss dir klar sein. Du bist betroffen vom Zweifel. Und die Diagnose, die hier für die Jünger in der Geschichte gilt, gilt oft für dein Leben. Du zweifelst immer wieder an der Botschaft der Auferstehung Jesu. Das ist die Diagnose. Nach der Diagnose, nachdem er festgestellt hat, was man hat, da kommt der Arzt und dann stellt er eine Therapie auf. Das tun wir jetzt auch. Wir gucken nämlich genau, was die Jünger von Jesus gezeigt bekommen, was er ihnen sagt, wie er sie therapiert, damit sie vom Zweifel lassen. Und das übertragen wir auf unser Leben, das übertrage ich auf dein Leben. Jetzt kommt die Therapie. Was kannst du tun gegen deinen Zweifel an der Auferstehungsbotschaft? Drei Dinge kannst du tun, drei Anwendungen, die ich im Einzelnen noch erläutere. Erstens, Blick auf Jesus. Zweitens, Gemeinschaft mit Jesus. Und drittens, Lektüre des Wortes Jesus. Das erste, Blick auf Jesus. Wenn da Zweifel sind, müssen wir auf den Herrn schauen. Lukas 24, die Verse 9, 30 und 40 hier. Da ruft Jesus die Jünger auf, sie anzuschauen. Seht meine Hände und meine Füße, ich bin es selber. Fasst mich an und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen. Wie ihr seht, dass ich sie habe. Er ruft sie zum Sehen auf sich auf. Das lesen wir auch immer wieder in der Bibel. Da, wo Menschen sehen auf den Herrn, da können sie das Unmögliche tun. Ich erinnere noch einmal den Seewandel des Petrus. Solange der auf Jesus guckt, geht der am Wasser und Unmögliches ist ihm möglich. Aber sobald der Blick weg von Jesus ist, dann geht's mit dem Zweifel los. Das ist keine neue Erkenntnis, die ich euch hier mitbringe. Das wissen alle Pfarrer, alle Theologen, alle Prediger, alle Verkündiger. Und wenn wir das Gesangbuch mal durchlesen, wo immer wieder die Liedermacher, die Liedtexter, die häufig Pastoren und Pfarrer waren, was sie da geschrieben haben, Stern, auf den ich schaue, Pastor Krummacher, auf den ich schaue, das ist Jesus. Oder es gibt so ein tolles Erweckungslied, schau nur auf Jesus. Oder Paul Gerhardt, auf sein Werk musst du schauen, wenn's dir wohl soll ergehen. Immer wieder rufen uns die Lieder unseres Gesangbuchs zum Blick auf Jesus auf. Und deshalb, weil die alten Brüder im Glauben wussten, wie wichtig das ist, dass wir auf Jesus schauen, damit der Zweifel keine Chance hat. Aber wie mache ich das denn? Fragst du dich jetzt vielleicht. Die Jünger hatten es ja einfach, die hatten es in der Tat einfach. Die konnten den Herrn auch tatsächlich von Angesicht zu Angesicht sehen. Aber wie kann ich auf Jesus schauen? Wie kann ich auf ihn blicken? Dazu drei kurze Punkte. Erstens, indem du dich erinnerst. Zweitens, indem du betest. Drittens, indem du vertraust. Erstens, erinnere dich immer an das, was Jesus in deinem Leben schon getan hat. Erinnere dich immer, das ist der Vergangenheitsaspekt, wie ich blicken kann auf Jesus. Denk immer an all das Gute, was der Herr dir schon getan hat. Bist du dir selber Zeuge oder bist du dir selber Prediger mit all dem, was du erlebt hast? So unser Kirchenlied, Lobe den Herrn, da ist eine Einstrophe. In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet? Das führt dir immer wieder vor Augen, was der Herr dir getan hat. Dann geht es nämlich schon los, wie der Zweifel zurückgedrängt wird. Gerade wenn es dir momentan schlecht geht, dann denk an all die Situationen, wo es dir schon schlecht gegangen ist früher, was der Herr alles in deinem Leben getan hat. Das ist das Erste. Erinnere dich an das, was Jesus tat, die Vergangenheit. Das Zweite, die Gegenwart. Bete zu Jesus im Namen Jesu. Nicht zu irgendeinem Gott, zum allmächtigen Gott in Jesus Christus und nenne ihn im Gebet bei Namen. Jesus sagt uns, alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich euch tun, damit der Vater verherrlicht wird. Also in deinem Gebet, da bete nicht zu irgendeinem ersten Beweger, zu dem Prima Movens, zu irgendeiner Macht oder zu irgendeinem Gott. Bete zu Jesus. Bete zu Jesus. Und da kann Jesus ganz anders in und an dir wirken. Dann drittens, wie du auf Jesus blicken kannst in der Zukunft. Vertraue diesem Jesus. Glaub, dass dieser Jesus wirklich wirksam ist. Das ist ja der größte Schritt. Zurückblicken ist einfach. Das können wir bezeugen, was der Herr alles getan hat. Auch im Namen Jesus blicken, aber dann zu sagen, die Zukunft gestalte ich wirklich im Vertrauen. Übrigens im Griechischen Glauben und Vertrauen ist ein und dasselbe Wort. Glauben und Vertrauen. Vertraue auf diesen Jesus, dass er es gut mit dir macht. Er ist der dich am Kreuz gestorben ist. Er ist auferstanden. Er hat für dich das Leben gelassen. Deshalb darfst du auch darauf vertrauen, dass er es gut mit dir macht. Und da darfst du seinen Zusagen vertrauen. Ich habe vor einiger Zeit noch mal eine wunderbare Geschichte gelesen. Die habe ich schon ein paar Mal gelesen. Die meisten von Ihnen werden sie auch kennen. Aber es ist eine Mutmachgeschichte, wie Glauben wirklich funktioniert, wie Blick auf Jesus funktioniert und man sich daran wirklich auch in der Wirklichkeit bestimmen sein lässt. Es war eine Geschichte von einem kleinen Jungen in den Südstaaten von Amerika. Und in den Südstaaten von Amerika war über eine längere Zeit eine Dürre gewesen. Da war eine Baptistengemeinde, die hatte dann zu einem Gebetsgottesdienst aufgerufen, damit es endlich wieder regnen solle, damit die Felder nass würden, weil sonst würde die Ernte nicht stattfinden und viele Menschen wären in furchtbarer wirtschaftlicher Not. Dann kam dann die ganze Gemeinde zusammen, es war ein bewegender Moment, weil alle davon betroffen waren. Die ganze Gemeinde traf sich zum Gebet. Dann kommt ein kleiner Junge und ein kleiner Junge bringt einen Regenschirm mit, als einzigster. Und da fragt ihn ein Gemeindeältester, warum hast du denn den Regenschirm mitgebracht? Dann sagt der kleine Junge, nun wenn ich gleich nach Hause gehe, dann will ich nicht nass werden, wenn es regnet. Er hat das mitgekriegt, da betet die Gemeinde um Regen. Und der kleine Junge vertraut auf, dass es auch regnet. Und alle anderen sind ohne Schirm gekommen. Das ist Zweifel par excellence. Also wenn ich zum Beten gehe, ins Haus Gottes, nicht dann bitteschön auf den Schirm mitnehmen, übertragen auf unser Leben halt. Wenn ich Gott um etwas bitte, den Herrn dieser Welt, dann traust ihm auch zu. Aber wenn du es ihm nicht zutraust, nicht, dann brauchst du dich auch nicht zu wundern, wenn es nicht geschieht. Alles, was ihr bittet in meinem Namen, wenn ihr es glaubt, wenn ihr nicht zweifelt, das will ich euch geben, sagt Jesus Christus. Also das Erste, wie wir den Zweifel besiegen in unserem Leben, Blick auf Jesus. Das Zweite, wie wir den Zweifel in unserem Leben besiegen können, wie die Jünger ihn besiegen durften, ist die Gemeinschaft mit Jesus. Lesen wir in den Versen 41 bis 43, könnt ihr mitlesen. Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr hier etwas zu essen? Sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor. Er nahm es und aß es vor ihnen. Wenn wir Gemeinschaft mit Jesus haben, wenn er wirklich durch den Heiligen Geist bei uns ist, dann geht der Zweifel weg. Das ist wie mit dem Dampfstrahler, mit dem Moos. Wenn die richtig kommt, mit dem richtigen Druck, da kann das nicht auf den Steinen bleiben. Und so ist das, wenn wir Gemeinschaft mit Jesus haben. Da fragt jetzt vielleicht auch, ja, wie kriegen wir denn Gemeinschaft mit Jesus? Das möchte ich ja so gern, aber zu mir kommt er nicht ins Wohnzimmer, da brauchst du nicht zu warten, es sei denn, du schlägst die Bibel auf. Wie kommt er denn jetzt zu mir? Wie kann ich Gemeinschaft mit ihm haben? Auch da wieder drei ganz spezielle Medikamente, die ich dir verraten möchte. Erstens den Gottesdienst, zweitens das Abendmahl und drittens die Versammlung unter Gottes Wort. Erstens der Gottesdienst. Gottesdienst hat Jesus Christus gesagt, dass er da in besonderer Weise bei uns ist. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Matthäus 18, Vers 20, vergesse ich nie, hat mir mein Bibelschullehrer mit beigebracht, hat gesagt, wie ist das, wenn zwei oder drei zusammen sind, was machen die? Die spielen Skat, jawohl. Aber Matthäus 18, 20, beim Skat wird es gereizt, 18, 20, deshalb Jesus Christus, Matthäus 18, Vers 20, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Das hat Jesus gesagt. Deshalb öffnen wir jeden Gottesdienst hier im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Immer wieder diese Formel, immer wieder. Nicht deshalb, weil wir nichts anderes drauf hätten. Nein, weil uns das wichtigst ist, dass wir das im Bewusstsein haben, dass wir es im Namen Gottes tun, dass wir in seinem Namen hier sind und dass er jetzt bei uns ist, weil er das verheißen hat, wo wir zu zweit oder zu dritt in seinem Namen versammelt sind, dass er mitten unter uns ist. Der Herr ist jetzt hier. Er ist in seinem Geist hier und er spricht zu dir in besonderer Form. Diese Nähe des Gottesdienstes, die kann man theologisch nicht erklären, wie das ist. Wir können nur so sagen, dass es so ist, dass Gott der Herr hier ist, dass er zu dir spricht. Und deshalb geh immer wieder in den Gottesdienst. Christsein ohne Besuche des Gottesdienstes ist nicht möglich. Wenn wir dann immer diese schlauen Menschen erklären wollen, ja, ich bin Christ, aber ich bin aus der Kirche ausgetreten und in den Gottesdienst gehe, sage ich, wie ist das denn, wenn ich eine Ehe führe mit meiner Frau und wenn ich die nicht mehr anrufe, wenn ich die nie sehe, wenn ich seit 20 Jahren nicht mehr mit ihr gesprochen habe, ist das wirklich noch eine Ehe? Das ist eine Sache, die auf dem Papier steht. Wirklich Christ ist, der sucht die Gemeinschaft mit dem allmächtigen Gott und die finde ich im Gottesdienst. Das ist das erste Gottesdienst. Das zweite ist das Abendmahl. Das ist ein Teil des Gottesdienstes. Aber hier im Abendmahl ist Gott nochmal in einer besonderen Nähe spürbar. Wir durften ja am Karfreitag Abendmahl miteinander feiern. Das ist was ganz, ganz, ganz Besonderes. Im Abendmahl die Nähe zu Jesus Christus zu spüren. Da streiten sich die Theologen drüber, à la couleur, wie denn Jesus dann da ist im Heiligen Geist, ob direkt in den Elementen, im Brot und Wein oder wie er da gegenwärtig ist. Wisst ihr, da kann der eine das denken, der andere jenes. Wichtig ist nur, dass Jesus da ist im Heiligen Geist. So wie bei meiner Frau, wenn die mir einen Kuchen backt, wenn der dann sonntags bei mir am Tisch steht, dann ist mir das egal, ob die den selber mit dem Mehl, den Eiern, dem Backpulver und alles Zucker zusammengerührt hat oder ob die eine Backmischung genommen hat, hat die gebacken oder hat den vom Bäcker geholt. Ich freue mich darüber, dass der Kuchen da steht und dann esse ich den und dann habe ich Freude an diesem Kuchen. Ich aber bleibe häufig dabei stehen und analysiere erstmal den Kuchen, wo ist er denn her? Und dann wird sich darüber gestritten und dann bricht die Tafelgemeinschaft auseinander und der eine ist da und der Kuchen wird gar nicht gegessen. Das ist vollkommen egal, letztlich zu erklären, wie Jesus beim Abendmahl da ist. Wichtig ist, dass er da ist und dass wir die Gemeinschaft mit diesem allmächtigen Gott in Jesus Christus beim Abendmahl haben, untereinander und mit ihm. Das Dritte, wie wir Gemeinschaft mit Jesus haben können, das ist die Versammlung unter seinem Wort. In Freizeiten, im Hauskreis, in der Bibelstunde, da wo wir mit anderen zusammenkommen, auch außerhalb des Gottesdienstes, das ist wichtig, weil Jesus Christus selber das Wort ist. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott selber war das Wort. Jesus Christus ist das Wort Gottes, das Fleisch geworden Gottes und wir haben es. Überall da, wo wir die Bibel lesen, da begegnen wir Jesus, haben wir Gemeinschaft mit ihm. Und deshalb mein Aufruf auch da, bringt euch in Hauskreise ein, kommt mit anderen Christen zusammen, dass ihr gestärkt werdet im Glauben. Es ist gut und schön, wenn ihr sonntags morgens in Gottesdienst kommt. Wunderbar. Aber ihr braucht mehr. Es ist nochmal, ich bleibe heute mal bei meinem Moos und bei meinem Stein. Nicht da, dieses Bild habt ihr jetzt verstanden. Das ist so, wenn ich da 20 Steine habe und den ersten, den mache ich so halb sauber und dann stelle ich das Ding ab. Dann sehen wir ein bisschen was, aber das muss weitergehen, damit das ganze Moos runter ist. Und so auch mit dem Zweifel immer wieder investieren. Deshalb sucht Hauskreise, fahrt in Freizeiten, setzt euch mit anderen Christen über das Wort Gottes auseinander, versammelt euch auch außerhalb des Gottesdienstes unter dem Wort Gottes. Das ist das Zweite, was ihr tun sollt, um den Zweifel zu besiegen, dass ihr Gemeinschaft habt mit Jesus. Und ein drittes und letztes, was ich euch als Therapie ans Herz lege, ist die Lektüre des Wortes Jesus. Eben das war das gemeinsame Versammeln. Jetzt lege ich euch nochmal persönlich die Lektüre des Wortes Jesus an das Herz. Lukas 24, Vers 44, ihr könnt wieder mitlesen. Er aber sprach zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht, im Gesetz des Moses, in den Propheten und in den Psalmen. Und dann verstehen es die Jünger. Und das hilft ihnen, ihre Zweifel zu beseitigen. Es ist wichtig, dass ihr immer wieder im Wort Gottes in der Bibel lest, dass ich da drin lese, dass ihr das tut, auf dass die Zweifel begehen und dass dann Gott in uns wirken kann. Wir haben jetzt die Passionszeit begangen hier in der Gemeinde mit 7 Wochen mit, wo wir gemeinsam gelesen haben in all diesen wunderbaren Texten. Und heute ist ja nun der letzte Tag gewesen, Ostersonntag, jetzt ist dieses zu Ende. Aber lasst das nicht zu Ende sein in eurem Leben mit dem Bibellesen, sondern lest weiter. Das ist etwa so, wenn man zum Arzt kommt. Nicht? Das kennt ihr auch, wenn man zum Arzt kommt, da gibt es jetzt mehrere Standarddinge, die der Arzt fast jedem sagt. Er sagt, Sie müssen mehr trinken oder Sie müssen sich mehr bewegen. Und so ist das mit dem Bibellesen. Da kann man gar nicht genug tun. Lest in der Bibel. Das kann ich immer wieder nur sagen. Lest in der Bibel, auf dass ihr dem Auferstandenen begegnet. Und auch hier möchte ich euch ganz konkret Dinge sagen, wie das Bibellesen konkret werden kann in eurem Leben. Weil Leute fragen manchmal, wie soll ich es denn jetzt machen? Und es ist auch schwierig, vorne anzufangen, spätestens im dritten Buch Mose. Da wird es für manche ganz schön hart und steinig halt. Das ist schwierig. Nein, da möchte ich euch konkrete Anwendungen geben. So wie der Arzt euch sagt, nehmen Sie mal das Medikament oder trinken Sie den Vitaminsaft, der ist besonders gut. Ich möchte euch konkret sagen, was ihr tun könnt. Das Erste, der Wochenpsalm. Jede Woche hat ein Wochenpsalm. Steht übrigens in den Gesangbüchern drin, steht auch in den Losungsbüchern drin. Nehmt mal den Wochenpsalm und schreibt den ab oder kopiert ihn euch aus dem Internet raus oder aus eurer Bibel und dann nehmt den mal eine ganze Woche mit. Wirklich so als kleines Papier. Wenn er in der Straßenbahn sitzt oder wenn er beim Arzt wartet und irgendwas hat, nimmt den raus und lest den. Oder lernt den auswendig halt. Ne? Wenn er spazieren geht und seid irgendwo in der Parkbank, dann lest dann eurer Frau vor, euer Mann, nehmt mal den Wochenpsalm mit. Es gibt für jede Woche einen Wochenpsalm. Ihr glaubt gar nicht, wie gut euch der Wochenpsalm tun kann. Das habe ich mal ein ganzes Jahr gemacht. Ich bin ganz neu von Gott beschenkt worden. Persönliche Lektüre des Wortes Gottes. Nehmt mal für das nächste Jahr den Wochenpsalm jede Woche mit. Und immer präsent haben, rausholen, lesen. Kann man ruhig 4-5 Mal am Tag lesen, kein Problem. Ihr glaubt gar nicht, was da drin steckt. Das ist eine Medizin, die ist wunderbar. Oder wenn ihr sagt, naja, ich bin eher so der intellektuellere Typ, ich brauche mehr Input, dann nehmt mal die Predigttexte. Jeder Sonntag hat ja insgesamt 6 Predigttexte. Es gibt 6 Predigtreihen. Also wenn man 6 Jahre in der Kirche komplett war und der Pfarrer sich an die Predigttexte, dann hat man alle wichtigen Texte der Bibel durch. Aber nehmt einfach mal die 6 Predigttexte für die 6 Tage der Woche und lest einfach mal jeden Tag einen Predigttext. Montag, Dienstag, Mittwoch bis Samstags habt ihr die ganzen durchstehen. Übrigens auch diese Predigtreihen stehen auch im Gesangbuch drin. Da könnt ihr die ganze Woche durchgehen und sonntags lasst euch dann das Wort auslegen vom Pastor dazu. Nicht, dass alles zu aufwendig und zu schwierig ist, dann gebe ich euch noch einen anderen Tipp mit. Der ist ganz wichtig. Das sind die Losungen. Die haben ja die meisten von uns. Bitte geht hin und die Losungen nicht nur morgens lesen, so wie ich das auch häufig mache. Ich predige mich jetzt hier selber an. So gelesen, zack, nicht, und zugemacht und dann ins Auto gesetzt. Man weiß kaum mehr, wenn man um die Ecke gefahren hat, was ist eigentlich Losung und Lehrtext. Lernen Sie auswendig. So waren ja die Losungen ursprünglich gedacht von Zinzendorf, dass er sie mitgegeben hat, wie beim Militär die Losung, die man zu sagen hatte, wenn man ein Tour als Soldat passieren sollte. Wer die Losung nicht kannte, der konnte nicht die Kaserne betreten. So soll uns die Losung begleiten durch den Tag. Lernt die Losung morgens früh auswendig, dass euch dieses Wort begleitet und sagt euch immer wieder selber zu. Damit dieses Wort euch Kraft gibt, auf dass es euch stärkt, auch korrigiert, auf dass ihr durch dieses Wort Gemeinschaft mit Jesus habt. Lernt die Losungen auswendig. Drei Dinge, die ich euch als Therapie empfohlen habe. Erstens den Blick auf Jesus. Zweitens die Gemeinschaft mit Jesus. Und drittens die Lektüre des Wortes Jesus. Aber ich möchte euch auch sagen und euch nicht unklar lassen, selbst wenn ihr das jetzt eine Woche oder 2 Monate tut, mit dem Zweifel wird es nie zu Ende sein. Der Zweifel ist letztlich nie ganz beseitigt. Der bleibt immer ein Stück weiter. In der alten Gemeinde im Siegerland hatte ich eine Frau, immer wenn ich die traf und ich sie gefragt habe, wie geht's Ihnen denn? Da antwortet die mit einem Satz. Da sagt immer einen und denselben Satz, sagt immer, Herr Pfarrer, ich habe Blutdruck. Aber der Scholler, das war der Arzt in Truppersheber, aber der Scholler gibt mir was Gutes dafür. Ich habe Blutdruck, aber der Scholler gibt mir was dazu. Seht ihr, so ist das auch mit uns. Wir haben Zweifel. Aber unser allmächtiger Gott hat uns etwas gegeben gegen den Zweifel. Nämlich den Blick auf Jesus, nämlich die Gemeinschaft mit Jesus und die Worte Jesus. Und ich möchte dich inständig bitten, auch wenn ich jetzt nicht dein Arzt bin, sondern nur dein Pastor, bitte befolge das. Nicht, weil ich Recht habe, sondern weil das Wort unseres Gottes Recht hat. Und wenn du das befolgst, dann wirst du merken, wie der Zweifel in dir kleiner wird. Das Vertrauen, der Glauben an Gott wächst und ein besseres, ein viel, viel besseres Leben führst. Genau wie in meinem Garten, der sieht jetzt viel, viel besser aus, ohne all das Moos, als er vorher auch ausgesehen hat. Deshalb nochmal mein Ruf an dich. Schau auf Jesus, hab Gemeinschaft mit Jesus und lese die Worte.